HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er wird oft in einem Atemzug genannt mit den ganz großen Keith Jarrett, Herbie Hancock oder Chick Corea, der junge Jazzpianist Michael Wolny. Sein Markenzeichen ist die Mähne und seine oft ekstatische Spielweise auf der Bühne. Manchmal hat man das Gefühl, Michael Wolny klettert hinein in seinen Flügel, um ganz neue Töne zu erzeugen. Er hat da so eine ganz eigene Sprache gefunden, um Klassik, Pop oder auch Rock und Jazz miteinander zu verschmelzen. Dafür wurde er bereits 3-mal mit dem Jazz-Echo ausgezeichnet. Wie seine Musik aus dem Spielen heraus entsteht, welche Geschichten er damit erzählen möchte und was ihn inspiriert, darüber spricht Michael Wolny jetzt in HR Info, das Interview. Michael Wolny, ich war ehrlich gesagt total gespannt, wie Sie hier aufkreuzen würden, weil ich habe gelesen, manchmal kommen Sie auch mit weiß geschminktem Gesicht zum Interview. Oder ist es ein Märchen?
Das ist ein Märchen, das ich auch zum ersten Mal heute höre. Aber echt? Es ist ein schönes Märchen. Vielleicht aber muss ich das anfangen.
Sie haben auch keine Fotoshootings weiß geschminkt schon mal gemacht?
Also es gab mal für eine Platte, die zum Thema die ganze Gothic-Szene von Literatur über Film bis eben zur Musik. Für dieses Cover haben wir ein Fotoshooting gemacht, wo wir so ein bisschen experimentiert haben. Aber ich kann verraten, da ist jetzt ein Foto verwendet, das so ein bisschen in die Richtung zeigt. Aber die ganz Extremen, die haben wir gar nicht erst rausgegeben. Also wir haben da ein bisschen experimentiert, aber nee, also jetzt, dass ich hier als quasi Privatperson geschminkt rumlaufe, das, so weit ist es noch nicht. Nee.
Das beruhigt mich ehrlich gesagt auch. Sie lieben ja schon irgendwie das Unheimliche, das Horrorgenre. Sie stehen zum Beispiel auf japanische Horrorfilme. Da muss man erstmal drauf kommen.
Ja, also ich würde das jetzt gar nicht unbedingt so spezifisch nur auf den japanischen Horrorfilm spezialisieren, sondern ich würde sagen, mich interessiert einfach, das haben Sie schon angesprochen, das Unheimliche, das Abseitige, das Grenzüberschreitende. Und das, finde ich, hat man im Horrorfilm, in einem gut gemachten Horrorfilm, die gibt es ja heute auch nicht mehr so oft, aber es ist jetzt nicht bloß die japanische, sondern auch, also auch europäisch oder amerikanisch oder es muss auch nicht nur Horror sein, sondern mich interessieren halt formale Grenzüberschreitungen, Wege, wie man Geschichten erzählen kann, abseits des normalen, wie man Spannungsbögen bauen kann, die vielleicht wirklich überraschen und die nicht einer normalen Dramaturgie folgen, die halt in diesen 3-4 Akten aufgebaut ist, sondern wo man einfach Wege findet, die halt überraschend sind und Neuland erschließen.
Und da ist auch bei Ihnen persönlich so die Brücke zwischen Film, Horrorgenre und Musik. Also Sie holen sich Inspiration vielleicht, wenn Sie sich sowas anschauen?
Genau, also ich denke halt, mein Bild ist immer, dass man als Künstler, vor allem als improvisierender Künstler, nicht unbedingt weiß, wo der Weg hingeht, den man gerade sich vorgenommen hat. Man hat vielleicht einen Kompass gestellt und hat ein Ziel vor Augen, aber der Weg ist tatsächlich jeden Abend neu. Und das ist etwas, was im besten Fall eine ziemliche Offenheit voraussetzt und im besten Fall eben auch durchaus die Möglichkeit, mit einschließt, sich überraschen zu lassen von dem, was passiert. Also ich bin halt jemand, der das Kino sehr, sehr mag und ich habe im Kino oft schon Filme gehabt, die mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Das muss gar nicht so extrem sein, aber einfach, wo ich dann bestimmte Charaktere falsch eingeschätzt hatte oder wo die Erzählung erst in eine Richtung zu laufen schien und dann gab es einen Haken und plötzlich war man ganz woanders. Das finde ich spannende Momente und ich denke, in der Musik ist das wirklich eine Inspiration, weil ich denke, auch in der Musik erzählt man Geschichten. Und auch wenn man improvisiert, also wenn ich ein Solokonzert spiele, dann spiele ich manchmal so wirklich eine Dreiviertelstunde lang ein Stück, eine Improvisation. Und es ist dann wirklich, als ob man von Szene zu Szene geht. Und die rechte Hand ist eine Art Charakter, der halt jetzt durch verschiedene Situationen geschleust wird. Und ja, da muss ich sagen, da hat mir schon das Kino und Literatur und so recht viel mitgegeben.
Interessant, wie Sie das beschreiben. Wir hören uns jetzt einfach mal an, wie das klingen kann. Ich habe einen Titel rausgesucht aus Ihrer CD Wunderkammer XXL. Und zwar ist es ein Live-Ausschnitt aus einem Konzert mit der HR Big Band.
Thank you.
Michael Wolny und die HR Big Band. Und das ist eine Aufnahme gewesen beim Jazzfestival in Frankfurt vor 2 Jahren. Kabinett Nummer 5 hieß das Stück. Also da hört man dieses Mystische, dieses Unheimliche total raus. Also das erinnert mich so ein bisschen an Tanz der Vampire. Da war ja, glaube ich, dieses Cembalo war da auch ziemlich im Vordergrund in der Filmmusik. Also mir laufen da durchaus Schauer über den Rücken. Wie ist das bei Ihnen selbst, wenn Sie solche Musik komponieren?
Also bei diesem Projekt speziell stand tatsächlich das Cembalo ja sehr im Vordergrund oder im Mittelpunkt. Und Sie haben schon gesagt, für mich tatsächlich ein Anlass, sich mit dem Instrument zu beschäftigen, war die Filmmusik zu dem Tanz der Vampire. Das liegt jetzt schon sehr lang zurück, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich schon damals fasziniert war von der Filmmusik und diesem spezifischen Klang. Und es stand eben das Cembalo im Mittelpunkt. Es gab noch Chor und E-Gitarre und Bassklarinetten und all das. Aber eben das Cembalo, finde ich, war eine besondere Klanginspiration. Und für das Projekt, das wir gerade gehört haben aus dem HR-Sendesaal, das war eigentlich eine orchestrale Fassung eines Duos. Und die Idee des Duos war, das Klavier mit dem Cembalo zu kombinieren. Einfach diese beiden Tasteninstrumente, die ja gemeinsame Wurzeln haben, aber die meines Wissens nach selten zusammen auf einer Bühne stehen, die mal zusammenzustellen, dazu noch eine Celesta und ein Harmonium, also alle möglichen Tasteninstrumente und damit Musik zu machen. Und ich habe beim Komponieren dann festgestellt, dass ich da ziemlich schnell so assoziativ in der Welt der Spielautomaten und Musiktruhen und der Puppen und diese ganzen Spielzeuge und mechanischen Musikapparaturen, dass ich mich da irgendwie befand plötzlich. Und da ist natürlich diese Spieluhr, ist ja auch ein Element, das es in vielen Horrorfilmen oder in vielen Schauerliteratur-Szenen irgendwie eine Rolle spielt. Das kommt natürlich durch, klar.
Aber woher, glauben Sie, kommt bei Ihnen diese Vorliebe für dieses Mystische, für dieses Horrorgenre? Wenn man sich mal anguckt, wie Sie Ihre Alben so genannt haben in den letzten Jahren. Wunderkammer, Hexentanz, jetzt das aktuelle Album heißt Weltentraum. Also woher kommt das bei Ihnen?
Ja, also ich hoffe, ich habe keine allzu düstere Aura jetzt gerade um mich herum.
Nein, überhaupt nicht.
Ich kann es auch gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass es mich von früher fasziniert hat. Ich war immer ein großer Fan von, also gerade so Schauergeschichten. Da gibt es ja Unmengen von Bänden aus dem 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, wo so eine ganze Erzähltradition da besteht. Also die Gesellschaft, die sich am Kaminfeuer trifft und dann erzählt jeder eine unheimliche Begebenheit. Und
haben das Ihre Eltern auch mit Ihnen gemacht, mit Ihren Kindern?
Ich habe eine Schwester, die ist älter. Ich glaube, die war dann schon raus aus der Phase. Aber also ich muss sagen, meine Eltern, wenn wir über die sprechen, dann muss ich einfach sagen, dass die mich jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf das unheimliche Genre, aber im Hinblick auf die Musik sehr, sehr unterstützt haben. Und das ohne die Unterstützung eben der Familie, inklusive der Inspiration der großen Schwester, die auch Klavier spielte, dass, glaube ich, mein Weg ein anderer geworden wäre. Aber also die Musik war sehr wichtig, also mehr noch als das unheimliche Genre.
Über die Familie und den Einfluss der großen Schwester reden wir gleich noch. Mhm. Michael Wolny in HR Info, das Interview. Der einzige deutsche Jazzer mit internationalen Star-Appeal, hat die Süddeutsche Zeitung über Sie geschrieben. Sie sind erst 35, sehen viel jünger aus, muss ich feststellen. Und in den letzten Jahren sind Sie mit allen wichtigen Musikpreisen ausgezeichnet worden. Allein 3-mal mit dem Echo, zuletzt 2013 dann mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik und zusammen mit Heinz Sauer, dem großen Saxophonisten, mit dem arbeiten Sie auch immer wieder als Duo. Zusammen haben Sie im letzten Sommer auch den Binding Kulturpreis bekommen, und zwar dafür, dass Sie den Ruf Frankfurts sozusagen als Jazzmetropole gefördert haben. Sie leben ja auch seit kurzem in Frankfurt.
Ja, schon das, seit 5 Jahren jetzt.
Seit 5 Jahren sogar. Ja. Das ist ja ein echtes Bekenntnis zur Stadt. Also ich könnte mir vorstellen, ein Jazzer würde sich auch ganz wohlfühlen in Berlin. Da ist wahrscheinlich mehr Szene. Warum ausgerechnet Frankfurt?
Also Frankfurt hatte ganz, ganz speziell wirklich private Hintergründe, weil meine Frau hier stationiert ist und die ist Tänzerin und hat hier ihr Netzwerk. Deshalb war es für mich dann ein leichterer Schritt, von Berlin nach Frankfurt zu kommen, als für sie nach Berlin vor 5 Jahren, als das anstand, die Entscheidung. Ansonsten glaube ich, dass, also es ist alles so vernetzt letzten Endes, auch gerade die Jazz-Szene ist ja eine so überschaubare.
Und Frankfurt hat ja eine Jazz-Tradition,
das,
sehr lange.
Genau, also das letzten Endes diese Entscheidung, ist es jetzt eine Jazzstadt, eine richtige, ist das gar nicht so seine Rolle spielen, sondern eher ist es gerade wirklich, ist es im privaten Umfeld eine richtige Entscheidung. Und Frankfurt ist neben dem, dass es natürlich jetzt die Tradition hat, dieser Jazzstadt, also mit Mangelsdorf und dem HR, das Jazz-Ensemble und die Big Band und all diese Sachen, ist es einfach auch eine wahnsinnig günstige Stadt zum Wohnen, weil es ist wirklich in Mitte Deutschlands, ist eine sehr, sehr schöne Stadt, finde ich. Es ist sehr viel Kunst in der Stadt, das weiß man als außerhalb Frankfurter immer nicht so zu schätzen, aber wenn man sich mal hier ein paar Tage aufhält, weiß man, dass es hier unglaublich viele interessante Museen gibt und dass man hier wirklich ganz toll Zeit verbringen kann.
Michael Wolny, schauen wir uns mal an, wie das alles mit Ihnen angefangen hat. Sie haben so im Alter von 3-4 Jahren erstmal so ein bisschen auf dem Klavier rumgeklimpert und da war der Einfluss Ihrer großen Schwester relativ groß. Also sie ist ja heute auch Musikerin, ist aber Flötistin, aber sie hat damals auch Klavier gespielt und Sie durften auf Ihren Schoß öfter mal auf den Tasten so ein bisschen rumspielen. Wie war das?
Das ist richtig. Also ich glaube, das kennen viele, die musizierende Geschwister haben, dass dann Musik irgendwie auch zu Hause eine wichtige Rolle spielt. Und meiner Schwester kam dazu, die hatte schon immer eine recht pädagogische Ader. Das heißt, die hat auch gerne versucht, mir irgendwas zu vermitteln und beizubringen. Also sie ist 8 Jahre älter als ich. Und da gab es einige Situationen, wo ich bei ihr auf dem Schoß saß und sie mir Sachen gezeigt hat und ich nachgespielt habe oder mitgespielt habe oder einfach nur versucht habe, sie zu imitieren.
Und da war dann schon der Grundstein gelegt für das spielerische Improvisieren, was dann später für Sie ja ganz wichtig geworden ist?
Also ich denke, dass heute, wenn ich zurückgucke, dass das ganz, ganz wichtig war. Natürlich damals habe ich einfach, glaube ich, nur gespielt und habe einfach Spaß gehabt mit meiner Schwester. Aber jetzt im Rückblick, glaube ich, ist das und auch die Tatsache, glaube ich, dass ich am Anfang Lehrer hatte, die dieses Spielen am Instrument nicht untersagt haben, sondern auch gefördert haben. Das ist ja oft eine wichtige Frage, welchen Weg der Lehrer dann mit einem Instrument geht. Und also für mich war von Anfang an, also freies Spielen am Instrument und Geschichten erzählen am Instrument war Bestandteil meines Unterrichts. Solange ich zurückdenken kann, war das immer ein Teil der Stunde. Einfach erstmal die Noten zu und jetzt spielen wir einfach mal. Und
man muss dazu sagen, Sie sind, als Sie 15 waren, zum Musikstudium ins Konservatorium gegangen und haben ganz klassisch erstmal Piano gelernt.
Also ich meine, der Instrumentalunterricht, der geht ja schon los mit dem Alter von, glaube ich, bei mir waren es 4, 5 Jahre. Und dann hat man erstmal die lokale Musikschule und da hatte ich das Glück, dass gerade in Schweinfurt an der Musikschule, wo ich war, dass da sehr, sehr gute Klavierlehrer waren. Die haben mich dann irgendwann an das Konservatorium, das der Hochschule für Musik in Würzburg angegliedert war, dahin geschickt. Dann habe ich, während ich noch das Gymnasium abgeschlossen habe, dann da ein Hospitantenstudium gemacht. Und das war zwar schon von Anfang an auf Jazz ausgerichtet, aber hatte die Hälfte der Zeit wirklich einen klassischen Klavierunterricht zum Inhalt, so dass ich bis zum, damals war es noch das Vordiplom, heute ist ja die Zwischenprüfung, also bis zum Vordiplom hatte ich dann richtig eine klassische Ausbildung und danach dann spezifisch dann Jazzklavier.
Sie sind dann, als Sie 20 Jahre alt waren, zum Bundesjazzorchester und da haben Sie dann wahrscheinlich Ihren Jazz perfektioniert oder das, was man über den Jazz wissen muss.
Ja, ich meine, ich habe schon Jazz studiert in Würzburg. Das heißt, also das, wie man so sagt, Handwerkszeug oder so, das habe ich schon auch im Studium kennengelernt. Aber das Bujazzo, würde ich sagen, Bundesjazzorchester Bujazzo, das war schon eine extrem wichtige Erfahrung, weil da also zum ersten Mal man in Kontakt kommt mit einer überregionalen Szene. Also es sind ja die ganzen jungen Leute aus ganz Deutschland, die da zusammenkommen und in insgesamt 2 Big Bands miteinander Musik machen. Zum anderen war es der Kontakt mit wirklich hochkarätigen Dozenten, auch aus dem Ausland, die dann kamen und bei denen man dann Unterricht hat. In meinem Fall war das John Taylor aus England. Und dann geht es halt darum, in dem Bundesjazzorchester, da herrschte durchaus damals eine ziemliche Strenge. Also da musste man schon auch wirklich vom Blatt spielen können. Man musste, wenn da jetzt steht, 8 Takte Latin Solo, dann musste man das irgendwie auch abliefern können. Und das, muss ich sagen, war irgendwie eine strenge Schule, aber eine sehr wichtige Zeit und hat sozusagen bis heute Nachwirkungen, weil ich damals über dieses Orchester die Eva Kruse kennengelernt habe, die ja Bassistin ist in dem Trio M, das die letzten Jahre ziemlich viel Musik gemacht haben.
Michael Wolny in HR Info das Interview. In was für einer Welt sind Sie denn, wenn Sie auf der Bühne spielen? Also ich habe mir Aufnahmen angeschaut. Da macht es so den Eindruck, dass Sie völlig entrückt sind, also Sie allein mit Ihrem Instrument, die Haare völlig wild, Sie beugen sich runter zu den Tasten, so als wollten Sie da irgendwas ergründen. Das ist schon eine andere Welt, oder? In die man dann abdriftet.
Klar, also es ist vor allen Dingen auch das Gefühl, dass, ich glaube, da bin ich auch nicht der einzige Musiker, der das so empfindet, aber man geht auf die Bühne und plötzlich ist es nicht mehr so sehr, dass ich irgendwas will und irgendwas tue, sondern es ist irgendwo etwas, das mit mir spielt oder durch mich hindurch spielt. Oder ich will jetzt nicht so wahnsinnig überhöhen, aber es ist nicht das Gefühl, als ob man alles wirklich im Griff hat, sondern es ist schon so, dass man einen Plan hat. Man hat manchmal eine Setlist, manchmal auch nicht, aber man hat irgendwie eine Vision von dem Abend. Aber also es gibt zum Beispiel auch das Phänomen, dass man gerade, wenn es ein guter Abend war, dass man fast keine Erinnerung mehr hat, was da genau eigentlich passiert
ist.
Ja, also und da bin ich auch nicht der Einzige. Das ist wirklich unter Kollegen ganz häufig ist das so ein Thema, dass man denkt, oder auch umgekehrt, man hat das Gefühl, es war ein sehr, sehr guter Abend und dann hört man sich die Aufnahme an und denkt, habe ich doch zu viel gehört oder zu viel gewollt. Aber eben dieses Gefühl, wenn man wirklich bei sich ist und im Moment ist und in der Musik ist, dann wird alles drumherum ganz, ganz nebensächlich und man ist dann bloß noch eben in der Musik und deshalb glaube ich auch die, also für mich immer so ein Gefühl, als ob das Instrument mich auch so reinzieht.
Deswegen wollten sie sich dann so Richtung Tasten runter.
Vielleicht, ja. Also es ist, ja. Und vielleicht auch noch ein Aspekt, den man da erwähnen kann, als Pianist hat man ja jeden Abend ein anderes Instrument. Die normalen Instrumentalisten bringen ja auch ihr Instrument mit. Also der Geiger hat seine Geige und der Querflötenspieler seine Querflöte. Der Pianist hat das Instrument, das vor Ort steht.
Stimmt, das kann man nicht so gut mitschleppen dann überall.
Genau. Das ist aber letzten Endes für die Improvisation, finde ich, ein ganz toller Anreiz, weil man hat sozusagen jeden Abend die Gelegenheit, ein neues Gegenüber kennenzulernen und kann da Klänge suchen, die vielleicht am Abend davor gar nicht möglich gewesen wären. Und eben dieses Klänge suchen und im Flügel gucken oder auch vielleicht sogar im Flügel die Saiten spielen, das, glaube ich, bringt mit sich so eine gewisse, also für mich so eine gewisse Haltung am Instrument, einfach nah am Instrument zu sein, zu horchen, was spricht da direkt aus dem Korpus raus, so, und deshalb vielleicht diese Entrücktheit oder Nähe.
Das ist die Situation auf der Bühne. Wie ist es, wenn Sie zu Hause sitzen, allein, ohne Publikum, mit Ihrem Instrument und komponieren? Sie sprechen davon, dass in Ihnen drin so eine innere Klangbibliothek vorhanden ist, also ein Kopf oder ein Körper voller Musik und die Musik muss dann irgendwie raus. Also was inspiriert Sie, wenn Sie komponieren?
Also ich denke, die Arbeit im Studio ist eher sozusagen die Pflege dieser Klangbibliothek oder auch das Auffüllen der Klangbibliothek. Also die Arbeit in dem Studio ist vielfältig, also wirklich handwerklichen Dingen, dass man am Instrument sich trainiert, bis hin zu Analyse von Stücken oder Partituren mit dem Ohr oder auch mit der Partitur, dass man die harmonischen Dinge analysiert, die sich versucht in die Finger zu spielen. Also es ist wirklich eine sehr analytische Arbeit, würde ich sagen, die man so im Studio oder bei sich macht. Und mir ist immer sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich weiterhin auch eine Art Genusshörer bleibe, dass ich einfach auch viele Sachen höre und was ich gerne mag, irgendwie auch aufnehme und dieses Erfülltwerden von Musik und mitgerissen sein und begeistert sein und völlig aufgehen in dem Moment, den man gerade hört.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine kindliche Einstellung dann?
Wahrscheinlich, ja. Also kindlich ist ja auch das, dass man eben noch keinen Plan hat von dem, was man da gerade hört, sieht oder tut, sondern einfach wirklich entdeckt in dem Moment. Und also das hoffe ich mir immer erhalten zu können. Und also wir haben gerade vorhin schon über den Heinz Sauer kurz gesprochen, der Saxophonist, mit dem ich jetzt ja auch schon seit über 13 Jahren zusammenspiele, der ja mindestens 2 Generationen älter ist.
Und der ist über 80, ne?
Der ist jetzt, genau. Also bei ihm ist es immer noch so, dass diese Suche und dieser Wille, etwas zu hören, was zuvor noch nicht gehört wurde, dass das eigentlich der Antrieb für seine ganze Musik ist und sein ganzes Arbeiten. Und
das
also
geht
ich hoffe,
Ihnen auch so.
Das geht mir auch so und ich hoffe, dass ich mir das genauso lange erhalten kann, wie Heinz das eben auch tut.
Sie hören hr-info das Interview mit Michael Wolny, dem jungen, gefeierten Jazzpianisten, Komponisten und Arrangeur. Sie haben ja gerade Ihre neue CD fertiggestellt, zusammen mit Ihrem Trio M. Sie heißt Weltentraum, habe ich eben schon mal angesprochen. Das ist ja wieder so eine wilde Mischung à la Michael Wolny. Da sind Eigenkompositionen drauf, aber auch Bearbeitung von klassischen Stücken von Hindemith bis hin zu Alban Berg. Wir hören mal rein in ein Stück, das heißt Nacht, arrangiert von Michael Wolny nach einem Lied von Alban Berg. Nacht von Alban Berg in der Bearbeitung von Michael Wolny. Um was für eine Geschichte geht es da? Was hat Sie daran gereizt, um es eben für ein Jazz-Trio umzuarbeiten?
Also es sind diese frühen Lieder von Alban Berg, die sich auch, also zum großen Teil auch mit dem Thema Nacht eben beschäftigen. Nacht, Nachtigall gibt es auch ein Stück. Und ich habe bei der Arbeit an der Platte ursprünglich die Idee gehabt, eine Platte zu machen, die sich einfach nur mit Liedern und Songs beschäftigt. Und ich habe einfach dann so ein bisschen gekramt und überlegt, welche Songs könnten das sein. Also natürlich auch Jazz-Standards war erstmal am Anfang noch die Idee oder auch Popsongs. Und dann kam ich eben relativ schnell auch eben auf die klassische Liedtradition. Und als ich da so ein paar Dinge zusammen hatte, merkte ich, dass mir eigentlich doch auch eben das Thema Nacht wieder wichtig war, dass das irgendwie eine
passt
Präsenz
ja auch zu
ist.
Ihrer mystischen Einstellung.
Genau, also irgendwie war das klar, dass es auch um dieses Thema gehen sollte. Und das ist nun das erste von diesen frühen Liedern von Alban Berg, das eben den Titel Nacht hat. Und Alban Berg ist ein Komponist, den also ich schon ganz lange natürlich schätze als das, was er ist, aber vor allem im letzten Jahr, muss ich sagen, so richtig, richtig lieben gelernt habe, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich so richtig gepackt wurde durch die emotionale Kraft dieser Musik. Also vor allem das Violinkonzert habe ich unglaublich oft gehört im letzten Jahr. Und irgendwie war Alban Berg auf diesem Notenstapel, auf dem Imaginären im Studio präsent und das Thema Nacht war aufgeschlagen, das Thema Lied war aufgeschlagen und dann kam plötzlich irgendwie dieses Stück in den Raum. Und dann war eigentlich die Herausforderung, wie man jetzt dieses Stück, was im Original für Sopran und Orchester ist, wie man das halt in den Kontext für ein Klaviertrio überträgt. Und da muss man natürlich ziemlich viel schnitzen und umstrukturieren. Und in dem Fall haben wir es so gemacht, dass wir das, was ursprünglich mal das Intro war, also das, die Einleitung für das Stück, dass das ein Mittelteil wurde, über den dann improvisiert wird. Ich habe teilweise die Melodien gespiegelt, also rückwärts gespielt und in andere Tonarten transponiert. Also einfach so ein bisschen Sachen geöffnet, damit man im Klaviertrio dann Platz hat, um sich draufzusetzen und irgendwas damit zu machen.
Sie haben das Ganze ja nicht umsonst Weltentraum genannt. Also Sie wollen wahrscheinlich damit transportieren, ja, so eine träumerische Weltsicht einfach.
Genau, also ich sprach vorhin davon, dass man als Pianist ja nicht unbedingt das Wort zur Verfügung hat auf der Bühne, in der Musik. Auf dem Album hat man natürlich die Möglichkeit, über so eine Songauswahl und über Zitate, die man abdruckt, dass man sozusagen der Musik wirklich Worte mit dazu gibt. Und als wir diese Sammlung von Stücken hatten, war es dann bloß noch eine Frage, wie man das Ganze nennen würde. Und dann war irgendwann vom Produzent der Platte, vom Sigi Loch, dann die Idee Weltentraum, weil er das irgendwo in einem Text über Gustav Mahler gelesen hatte. Und als er das sagte, Weltentraum, wusste ich, nein, das ist genau das Thema, um das es eigentlich geht. Und ich glaube, dieses Wort drückt so wahnsinnig viel von dem aus, was, ja, was ich hoffe, die Musik auch transportiert. Eben dieses Schwelgerische und ein bisschen Jenseitige oder auch Eigenbrötlerische und gleichzeitig so weltumspannende, so, also all diese Sachen, die schwingen da so mit.
Sie leben auch privat momentan einen ganz anderen Traum. Sie sind vor kurzem zum ersten Mal Papa geworden, richtig, haben einen kleinen Sohn bekommen. Wie hat das Ihr Leben verändert bis jetzt? Abgesehen davon, dass Sie kurze Nächte haben momentan.
Genau, also ich glaube, das kennt jeder Hörer und jede Hörerin, die Kinder haben. Das ist natürlich die alleranstrengendste, aller schlafraumendste und allerglücklichste und schönste Zeit, die man überhaupt haben kann, die ersten Wochen und Monate. Und das ist gerade halt meine Realität. Also es ist gerade jetzt 5 Wochen zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, ist der Kleine alt. Und das hat natürlich, klar, das verändert alles und alles zum Besseren.
Es gibt ja viele Wissenschaftler, die behaupten, wenn man einem Baby bereits im Mutterbauch klassische Musik vorspielt, also zum Beispiel Mozart oder Bach, dann wird das Kind unheimlich schlau. Haben Sie Ihrem Kind, als es noch im Mutterbauch war, Wolny vorgespielt?
Er mochte am liebsten Philip Glass.
Also das haben Sie ausgetestet. Ja, dann nicht, hat er am bewusst, wenigsten getreten.
Nicht bewusst, aber da hat er am meisten getreten. Das haben wir als positives Zeichen verstanden.
Spielen Sie denn jetzt Ihrem Baby was vor auf Klavier?
Also es ist, ich meine, jedes Elternteil projiziert ja gerne in das Baby etwas hinein. Aber also ich behaupte einfach mal, es ist auffällig, wie sehr er schon zuhört. Sage ich einfach mal, wir haben das jetzt nicht bewusst ausprobiert natürlich, aber es ist schon so, wenn Musik im Raum ist, dann, ja, dann sieht man eben an, dass er da zuhört und dass ihm das irgendwie auch was auch gefällt.
Wie heißt Ihr Sohn?
Sebastian.
Und wenn Sebastian eines Tages sagen wird zu Ihnen, Papa, ich möchte auch Jazzpianist werden, würden Sie das unterstützen?
Ich
oder sagen, das ist ein brotloses Gewerbe? Nein, das ist nicht, aber anstrengend.
Ich glaube, anstrengend ist alles. Also ich meine, es gibt ja nicht mehr die klassischen und abgesicherten und einfachen Berufe, sondern ich meine, das sage ich jetzt mal so großspurig als Vater, der noch alles vor sich hat, aber ich glaube, ein Kind soll das machen, was es machen will. Ob das Jazzpianist oder Steuerberater ist, das muss unterstützt werden.
Danke, Michael Wolny, der umjubelte junge Jazzpianist. Ab Ende März werden Sie ja wieder auf Tour sein, als frisch gebackener Papa mit der neuen CD. Am 31. März kann man Sie auch zum Beispiel hier bei uns in Frankfurt in der Alten Oper erleben. Da treten Sie zusammen mit dem Nils Landgren Quintett auf. Das war HR Info, das Interview mit Mariela Milkova. Weitere Informationen zur Sendung und den Podcast finden Sie online bei uns auf hrinforadio.de.